Alle Menschen haben gleich viel Zeit. Genauso viel Zeit zur Verfügung wie der Präsident von Amerika. Wir haben alle genau gleich viel Zeit zur Verfügung gehabt. Und alle haben wir sie unterschiedlich verbracht. Wir haben die Zeit genützt oder wir haben Zeit vertrieben. Wir haben Zeit jemandem geschenkt oder wir haben anderen Zeit gestohlen. Wir haben Zeit gewonnen oder wir haben Zeit verloren. Manchen läuft die Zeit davon, andere vertreiben sie und wieder andere, habe ich schon gehört, schlagen die Zeit tot. Viele kluge Köpfe haben sie den Kopf zerbrochen über die Zeit. Jemand hat mir gesagt, Zeit ist das Zeug, aus dem das Leben gemacht ist. Deine Zeit vergeuden heißt, dein Leben zu vergeuden. Jemand anders hat gesagt, könnte man die Zeit anhalten, wie lange stünde dann die Zeit? Andere Menschen sprechen von der guten alten Zeit. Vielleicht heute leid mehr. Ein französischer Schriftsteller hat darüber geschrieben, nichts ist so sehr für die gute alte Zeit verantwortlich wie das schlechte Gedächtnis. Wieder andere sagen, Zeit ist Geld. Aber wenn man den Satz umdreht, dann stimmt er nicht. Weil Geld ist nicht Zeit. Was nutzt es einem reichen Menschen, wenn er stirbt, dass er viel Geld besessen hat? Ich habe mal gehört von einem Millionär, der hat am Ende seines Lebens seine ganzen Millionen aufgewendet, damit Ärzte irgendwie sein Leben nur ein bisschen verlängern können. Und beinahe alle sagen, ich habe keine Zeit. Der Oswald Senders, ein christlicher Prediger und Autor, er schreibt, ein Mann, der sein Leben lang las und außerdem große Verantwortung trug, wurde immer wieder von seinen Freunden gefragt, wie findest du dafür nur Zeit? Er antwortete immer, ich finde keine Zeit dafür, ich nehme sie mir. Es ist auffällig, viele, die viel Zeit haben, verschwenden oft viel Zeit. Und viele Menschen, die wenig Zeit nur zur Verfügung haben, die nützen oft auch die wenige Zeit nur, die sie haben, und setzen sie immer nur ein. Ein römischer Philosoph, der Seneca, es ist interessant, was der gesagt hat, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nützen. Und da hat er recht gehabt. Und auch in der Bibel lesen wir sehr viel über die Zeit. Lesen wir mal einen Text in Prediger 3, Verse 1 bis 9. Meine Nachbarin, mit der ich lange Zeit in der Bibel gelesen habe, die hat mir zu mir gesagt, das ist ja ein sinnloser Text. Das weiß doch jeder, was da steht. Aber in der Bibel stehen keine sinnlosen Texte. Lesen wir mal Prediger 3, Vers 1 bis 9. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Für alles gibt es halt Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Wir haben gerade gehört, das Kind von der Apothekerin, ist verstorben. Aber auch Zeit zum Gebären. Wir haben im letzten Jahr ein Kind bekommen und sogar noch einen Buben bekommen und wir haben uns riesig gefreut drüber. Das haben wir überhaupt nicht erwartet. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen. Und wenn man das so liest, dann wird man sich denken, ja, es ist ja wirklich sinnlos. Was pflanze ich denn was, wenn es nachher wieder ausgerissen wird? Und was kommt denn ein Kind auf die Welt, wenn es sowieso wieder stirbt? Aber wird niemand ein Kind kriegen, würden keine Menschen da auf Erden sein. Und wird niemand bauen, dann wird man nicht in so einem schönen, warmen Raum herinnen sitzen. Und trotzdem schreibt der Salomo von einer großen Sinnlosigkeit, wenn man nämlich das alles nur irdisch betrachtet. Der Salomo, er weiß nämlich, wovon er redet. Der König Salomo, er hat mehr gebaut und mehr gepflanzt als die meisten Menschen, die je auf der Erde gelebt haben. Er hat alle Freuden der Welt genossen. Und am Ende kommt er zu einem ernüchternden Schluss. Prediger 1, Vers 12 bis 14. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Ein übles Geschäft, all die Freuden, die er genossen hat. Und wir alle wissen, irdische Dinge haben einen bitteren Beigeschmack. Die Freude ist schnell weg, wenn wir irgendetwas machen. Die Weihnachtsgeschenke, sie liegen irgendwo in einem Eck. Und auch wenn sie die Kinder schon ein ganzes Jahr vielleicht drauf gefreut haben, spielen sie doch wieder mit anderen Sachen. Das neue iPhone funktioniert nicht richtig und im Prinzip ärgert man sich nur herum damit. Und so geht's mit vielen Dingen. Und es geht uns wie den Jungen, der seinen Vater so selten gesehen hat und immer, wenn er von der Geschäftsreise heimgekommen ist, hat er dem Jungen ein Geschenk mitgebracht. Und dann ist der Junge entgegengelaufen gekommen und hat das Geschenk aufgeregt ausgepackt. Und eines Tages kommt der Vater nach Hause. Was ist los? Der Bub kommt nicht. Und er geht in das Zimmer von dem Buben und sagt, ja, was ist denn los? Kommst du gar nicht? Ich hab da was mitgebracht von meiner Geschäftsreise. Und der Bub sagt zum Vater, ganz traurig, Papa, gibt's denn nicht irgendetwas, was einen ewigen Wert hat? Der Junge hat erkannt, dass die Dinge, die der Vater ihm bringt, nicht wirklich Freude bringen. Gibt es nicht etwas, was einen ewigen Nutzen hat? Gibt es nicht etwas, eine Freude, die nicht vergeht? Es gibt etwas Ewiges, sagt uns die Bibel. Und wir als Christen, wir glauben an das Ewige, auf einen ewigen Sinn und eine ewige Freude. Lesen wir im Psalm 90, ab Vers 2. Psalm 90 ist ja der einzige Psalm von Mose in der Bibel. Und da schreibt er über den Ewigen: Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf. Am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Und Luther übersetzt so schön, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gott ist ewig und Gott ist zeitlos. Gott hat immer existiert und er wird immer existieren. Und er sieht die Vergänglichkeit und die Zeit von außen. Für ihn gibt es keine Zeit. Und so merkt man, unser Zeitempfinden ist subjektiv. Es hat mit unserer Vergänglichkeit zu tun. Wenn wir alles aus der Sicht Gottes anschauen würden, wird man merken, es gibt ja gar keine Zeit, die uns davonlaufen kann. Gott läuft die Zeit nie davon und das merkt man auch in unserem Leben. Er hat oft viel Zeit, oft viel mehr Zeit, wie wir uns das vorstellen. Uns rennt die Zeit oft wie Sand durch die Finger. Und der Jakobus schreibt darüber, ihr wisst nicht, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Und der Spurgeon, der schreibt mit ganz ähnlichen Worten, denken wir an die Ewigkeit, dann ist ein Engel ein eben geborenes Kindlein, die Welt eine eben entstandene Wasserblase, die Sonne ein eben dem Feuer entsprungener Funke und der Mensch ein gar nichts. Wer von uns weiß, ob er morgen nur lebt? Keiner von uns weiß es, so wie wir da sitzen. So lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Mose schreibt in dem Psalm, wir sollen unser Leben vom Sterbebett aus betrachten. Wird dann das, was wir gemacht haben, nur Sinn haben? Wird es bestehen vor Gott? Was hat am Sterbebett nur Wert? Mein Haus, in dem ich gewohnt habe? Oder meine Arbeit, die ich gearbeitet habe? Werde ich darüber jubeln, was ich gemacht habe? Wie viele Jahre habe ich noch für Gott zu verwenden? Ich habe die Rechnung schon mal im Hauskreis aufgestellt. Ich weiß, sie ist völlig falsch. Aber trotzdem lese ich sie vor. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Falls ich 80 Jahre alt wäre, habe ich nur 35 Jahre zur Verfügung. Stimmt, oder? Hoffe ich zumindest. Die verrechnet mich sehr oft. 35 Jahre. Moment. Schlafen tue ich ungefähr im Schnitt, weiß ich nicht, vielleicht 7,5 Stunden am Tag. Das ist beinahe ein Drittel von meinem Leben, was ich noch habe. Und es sind 12,5 Jahre. Falls ich bis 65 Jahre arbeiten kann, und wir wissen, unsere Arbeit soll ja auch ein Gottesdienst sein, wir sollen es ja für Gott machen und ihm damit dienen, dann verbringe ich nur 5 Jahre in meiner Arbeit. Für Essen und Körperpflege nehmen wir mal an, 1,5 Stunden täglich. Ich denke, das kommt vielleicht hin oder vielleicht auch nicht. Soll ja auch Gottesdienst sein, wir sollen ja auch für Gott essen. Wieder 2 Jahre weg. Dann kommen Krankheitszeiten dazu, sagen wir mal 2 Wochen im Jahr. Ich denke, bei manchen ist es mehr, vielleicht bei manchen weniger. Es sind wieder 1,5 Jahre weg. Wer sagt, dass ich im Alter nicht bettlägerig werde und dass ich bis zum Schluss herumlaufen kann? Sagen wir mal 4 Jahre. Und wenn man dann alles so zusammenrechnet, dann bleiben mir nur 10 Jahre, die ich wirklich für Gottes Werk verwenden kann. Was mache ich mit meinen 10 Jahren, die mir nur zur Verfügung stehen? Oder du mit deinen 5 Jahren oder 20 Jahren, was machst du mit den Jahren? Und da stellt sich uns die Frage, wie können wir unsere Zeit nützen im kommenden Jahr? Lesen wir wieder im Prediger, Kapitel 3, Vers 10 bis 14. Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun, aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht, bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Essen und Trinken hat seinen Platz. Aber die Dinge, die Gott macht, die sind für Ewigkeit. Die sind für immer. Und wir sind für die Ewigkeit erschaffen, sagt die Bibel. Entweder für den Himmel, wenn wir gläubig sind, oder für die Hölle, wenn wir nicht gläubig sind. Und deshalb soll unser Leben, auch wenn wir Christen sind, nach oben hin ausgerichtet sein, nach den Dingen, die auch am Sterbebett nur Bedeutung haben. Ein Leben mit Gott. Alles, was Gott tut, wird für ewig sein. Und auch wir sollen für die Ewigkeit wirken und für die Ewigkeit wandeln. Der Jim Elliot hat mir gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Was ist also sinnvoll? Wir lesen nur einen Text in Epheser 5, 15 bis 20. Und da werden wir lesen, was besonderen Wert hat, wie wir unsere Zeit verbringen können. Epheser 5, 15 bis 20. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 5 Gs stehen in dem Text drinnen. 5 Gs, wie wir unsere Zeit sinnvoll nützen sollen. Das erste G ist der Geist Gottes. Werdet voller Geist. Gottes Geist ist das ewige Leben. Und wer Gottes Geist im Herzen hat, der hat schon mal das Wichtigste gefunden, was es in dem Leben zu finden gibt. Die Verbundenheit mit Gott, die Wiedergeburt, ist das ewige Leben. Aber wer den Geist hat, sagt jetzt die Bibel, der soll voller Geist werden. Das heißt, unser Leben ist nicht immer in der Fülle des Geistes, selbst wenn er in uns wohnt. Und der Text sagt uns, voller Geistes zu werden, ist nicht irgendein rauschartiger Zustand, wo man lallen anfängt oder umfällt oder locht im Geist, wie es in manchen Gemeinden passiert, sondern volles Geistes zu werden, heißt erfüllt zu sein mit Gottes Heiligkeit, mit Gottes Weisheit, mit Gottes Kraft, ein Leben zu leben zu seiner Ehre. Ich lese das jetzt nicht vor, da könnt ihr zum Beispiel über den Stephanus lesen, in der Apostelgeschichte, da steht, wie er war, voller Geist. Sie haben sein Angesicht geschaut, wie das eines Engels heißt in der Apostelgeschichte. Das zweite G, wie wir unsere Zeit sinnvoll nützen können, ist Gottes Wort. Also Gottes Geist, Gottes Wort. Es heißt in dem Text, indem ihr zueinander redet, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Gottes Wort verändert unsere Herzen. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Gottes Wort ist Nahrung für unsere Seele. Nimmst du dir keine Zeit für Gottes Wort, verkümmert deine Seele. Und du bist nicht voller Geistes, sagt er ja in dem Text. Und du bist kein Zeugnis. Und es macht dich traurig und kraftlos, weil das Wort Gottes nicht in deinem Herzen ist. Der Roger Pugh berichtet von einem jungen Paar, das was zu einem in die Seelsorge gekommen ist. Und er hat einer gesagt, sie sollen sich doch Zeit nehmen zum gemeinsamen Bibellesen. Und ich denke, es gibt für eine Ehe nichts Wichtigeres, als dass man gemeinsam in der Bibel liest und gemeinsam betet. Die anderen Dinge, die lösen sie dann von Allah. Und dann beim nächsten Mal hat er sie gefragt, und wie ist es euch gegangen beim gemeinsamen Bibellesen? Und dann sind die ganz ruhig geworden und sie haben gesagt, wir finden keine Zeit zum Bibellesen. Und der Roger Bure, der hat seine Uhr aber dann und hat sie einer in die Hand gedruckt und hat gesagt, jetzt schau mal auf die Stoppuhr, auf den Sekundenzeiger. Und jetzt lese ich euch ein Kapitel aus den Sprüchen vor. Und er hat ein Kapitel aus den Sprüchen vorgelesen und hat gesagt, und wie lange hat es jetzt gedauert? Dann hat der Mann gesagt, 3:40. Dann hat er gesagt, du wirst mir doch nicht etwas sagen, dass du in der ganzen Woche keine 3:40 vergeudet hast mit irgendetwas, was nicht wichtig war. Sie sind ganz ruhig geworden, die zwei. Sie haben nämlich viel mehr wie 3:40 vergeudet in der Woche. Und dann gibt er einen Tipp, der Roger Bure, in seiner Predigt. Er sagt, wir sollen beten. Wir sollen beten, und das Gebet lese ich euch vor. Tue, Herr, was du tun musst in mir, dass wieder Hunger nach Gottes Wort entsteht. Und dann sagt er, hast du den Mut zu dem Gebet? Tue, Herr, was du tun musst in mir, dass wieder Hunger nach Gottes Wort entsteht. Das kann unangenehm sein, vielleicht. Aber es ist nicht nur Gottes Wort hören und lesen, sondern auch Gottes Wort weitersagen, wie wir heute schon gehört haben, gehört da dazu. Das ist nützliche Zeit. Das sind Samen, die wir ausstreuen, dass Menschen zum Glauben finden können. So hat mir jemand gesagt, wer nicht missioniert, der stirbt. Und der Gemeinde geht da zugrunde, wenn die Gläubigen nicht mehr missionieren, wenn sie kein Anliegen mehr haben für die verlorenen Seelen. Gerettet sein schafft Rettersinn. Jesus hat dafür seine ganze Kraft und Zeit eingesetzt. Wofür setzt du deine Zeit und deine Kraft ein? Drittens, also die 5G, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen können, der Geist Gottes, Gottes Wort, Gemeinschaft. Und es ist mir so aufgefallen in dem Text, dass es heißt, indem ihr zueinander redet, in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gemeinschaft. Die Gemeinde ist ein Leib. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Wir sind verschiedene Glieder, wir haben verschiedene Gaben und wir haben verschiedene Aufgaben. Und wenn ein Glied seine Aufgabe nicht wahrnimmt, dann geht irgendwas unter. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir ergänzen uns. Wir stärken uns. Gemeinschaft ist sinnvoll, weil Gott sie will. Eine alte Frau, die nichts mehr gehört hat, ist mal gefragt worden von jemandem, wozu gehst denn du überhaupt noch in den Gottesdienst? Du hörst ja nichts mehr. Und dann hat die Frau gesagt, ja, du wirst ja wohl nicht denken, dass sie die Gemeinschaft der Heiligen vermissen möchte. Die Gemeinschaft der Heiligen. Sie hat zwar nichts verstanden, aber das war ihr wichtig. Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es, und es käme alle gut, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Das 4. G, also wir haben jetzt gehabt den Geist Gottes, Gottes Wort, Gemeinschaft und jetzt kommt Gehorsam. In unserem Text heißt, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und den Willen des Herrn zu verstehen, Allah, ist natürlich nicht genug, sondern wir sollen am Durm den Willen des Herrn, sonst sind wir ja die törichtsten aller Menschen, sagt Jesus. Jesus war das lebendige Wort Gottes. Und auch wir sollen lebendige Worte Gottes sein. Auch bei uns soll die Wahrheit Hände und Füße bekommen. 2. Johannes 4, da steht, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. 3. Johannes 3 und 4, denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen, und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das 5. G, jetzt wisst ihr wahrscheinlich, was noch fehlt von den Gs, was wichtig ist.
Gebet.
Gebet, genau. Das heißt in unserem Text, und das haben wir heute schon gehört, den Vers von der Christel, sagt alle Zeit für alles Dank. Alle Zeit für alles Dank sorgen. Und wie versagen wir da oft, oder? Ich bin so unzufrieden gewesen in letzter Zeit. Und dann habe ich so ein riesengroßes, schweres Klo abgetragen und ich habe nicht berechnet, dass das eine dickere Keramik ist. Und unterm Tragen habe ich mir schon gedacht, das ist aber viel schwerer, als ich mir gedacht habe. Und es mir so richtig mein Kreuz verhaut. Heute wird es besser, aber die letzten Wochen, die waren nicht angenehm. Es war sie praktisch, was der Ischias-Nerv ist. Sagt alle Zeit für alles Dank. Gott hat mich durch das Weh erinnert, dass ich dankbar sein kann. Jetzt haben wir gedacht, wenn jetzt meine Bandscheiben ganz kaputt ist, das habe ich ja nicht gewusst im ersten Moment, das hat so weh, dann kann ich meine Kinder nicht mehr tragen, dann kann ich der Sonja nicht mehr helfen, dann kann ich meine Arbeit nicht mehr gescheit machen, dann kann ich in unserem Haus nichts mehr reparieren. Man hat gedacht, mit Anschlag kann das alles weg sein, was ich mache. Man hat gedacht, Mensch, wie undankbar bin ich doch. Und dann war mir das so eine Leere, es hat zwar weh, dann habe ich wieder danken angefangen und habe mich eigentlich dann gefreut drüber, über mein Kreuz. Danksagung ist Gebet und es ist eine sinnvoll genutzte Zeit. Und eigentlich sollte sie nicht am Schluss stehen, sondern am Anfang. Denn der Paulus schreibt, 1. Timotheus 2, 1 bis 4, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Börtchen berichtet von einem Mann, der Holz zersägen wollte. Er hat sich sehr angestrengt, aber er ist nicht vorwärts gekommen, weil seine Säge zu stumpf war. Und dann ist jemand zu ihm hingegangen und hat zu ihm gesagt, ja, ob er nicht seine Säge zuerst schärfen möchte, bevor er da weiter sägt. Und der Mann hat geantwortet, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Die Arbeit eilt. Beten ist kein Zeitverlust. Beten ist immer gewonnene Zeit. Und wir kennen alle, was der Luther gesagt hat. Ich habe heute so viel zu tun, dass ich es nicht schaffen werde, wenn ich nicht wenigstens 3 Stunden auf das Gebet verwende. Wilhelm Pals, der sagt in einem Vortrag über das Gebet, und das hat mich so berührt damals, was kann man in einer Minute alles beten? Und dann redet er nicht weiter, dann faltet er die Hände und dann fängt er an zu beten. Ziemlich schnell, eine Minute lang. Es war unglaublich, was der in einer Minute alles betet hat. Danke und Lobpreis und Fürbitte und alles war da drinnen in dem Gebet. Dann hat er Amen gesagt. Hast du deine Zeit im letzten Jahr genützt oder verloren? Und wenn du Zeit verloren hast, dann halt jetzt mal kurz Stille. Was waren deine Zeiträuber, die dir die Zeit geraubt haben, die wesentlichen Dinge zu tun? Die Dinge, die ewigen Wert haben, die nicht vergehen, die bleiben, die am Sterbebett noch Bedeutung haben werden. Fernsehen oder Computer oder telefonieren oder tratschen. Der Herr Jesus, er hat so viel zu tun gehabt, aber er hat immer Zeit gehabt für die Menschen, die zu ihm gekommen sind. Warum denn? Ganz einfach. Weil Gott plant überhaupt nichts in unserem Leben, wofür wir nicht Zeit hätten. Nur wenn wir die Zeit für andere Dinge verwenden, dann haben wir für Gottes Werk keine Zeit mehr. Und deshalb sagt der Hudson Taylor, wer glaubt, der hastet nicht, weil er weiß, dass wir immer genügend Zeit haben für die Dinge, die Gott möchte. Im Psalm 31, Vers 16, das haben wir heute schon gehört, heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen. Fällt dir oft nichts ein, was du mit deiner Zeit machen kannst? Ich denke, wir haben einiges geredet, was man immer machen kann. Immer. Und es hat immer Wert, wenn wir das machen. Und wenn wir die Sachen machen, dann werden uns plötzlich andere Dinge begegnen und einfallen, die wir tun können für Gott. Vielleicht einen alten Menschen besuchen oder jemanden weitersorgen oder jemanden helfen oder sonst was, was Wert hat für immer. Zeit ist auch von Gott gegebenes Geschenk. Mir ist es nicht immer bewusst, aber Zeit ist Gnade, hast du ihnen lehrt. Wir werden alle im kommenden Jahr gleich viel Zeit zur Verfügung haben. Gleich viel Zeit wie der Präsident von Amerika. Was dann wir mit dem Geschenk? Lassen wir uns die Zeit rauben? Vertreiben wir sie? Schlagen wir sie tot? Oder nützen wir sie für die Ewigkeit? Ich möchte nochmal den Vers lesen in Epheser 5, Vers 16, mit dem möchte ich schließen. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. 3:40 hat es gedauert, das Kapitel in die Sprüche. Und 1 Minute hat das Gebet von Wilhelm Pals gedauert. Es gibt keine Ausrede.